Ja, also ich fürchte, er ist es schon ein bisschen geworden, jedenfalls für viele unserer Mitbürger, teils mit nachvollziehbaren, teils aus wenig nachvollziehbaren Gründen. Man muss ja sehen, dass tatsächlich nach dem Wegfall der Sowjetunion, auch wenn man das zunächst nicht gemerkt hat, weil die 90er Jahre ja sehr sehr angenehm verliefen, nach dem Wegfall der Sowjetunion fehlte tatsächlich sozusagen das Bild des anderen, eine Art von Feindbild. Ich würde jetzt gar nicht behaupten, dass man immer ein Feindbild braucht, aber man braucht doch sozusagen, um überhaupt zu verstehen, wer man selber ist, ist es doch immer hilfreich, jemanden zu haben, von dem man sich abgrenzen kann. Und da ist der Islam mittlerweile in eine sehr dankbare Rolle gerutscht, geschlüpft. Wenn wir definieren wollen, wer wir sind, dann tun wir das am leichtesten gegenwärtig durch eine Abgrenzung gegenüber dem Islam. Man hat ähnliche Phänomene auch ein bisschen manchmal gegen Amerika, so ein Anti-Amerikanismus, oder man versucht es auch ein bisschen gegen China, aber Amerika ist uns dann doch zu nah und China ist uns dann doch zu weit. Das heißt, das nächstgelegene, wirklich andere, dem gegenüber wir uns abgrenzen müssen, ist der Islam. Und erfolgt dann eben häufig über eine relativ negative Sicht, also über eine tatsächlich abgrenzende Sicht gegenüber dem Islam.
Wenn man sich sozialpsychologisch mit dem Phänomen des sogenannten Kulturkampfes beschäftigt, dann findet man irgendwann heraus und merkt man irgendwann ein besonders starkes Bedürfnis nach Abgrenzung gegenüber anderen Gruppen, haben immer Gruppen mit einer Ich-Schwäche. Könnte man das dem Westen auch attestieren momentan?
Ja, genau, das könnte man sagen. Der Westen hat insofern eine Ich-Schwäche, als er natürlich sehr labil ist. Wir sind eine Gesellschaft, die sich im Grunde definiert über ihre Freiheiten, selbstverständlich, und auch über ihren Wohlstand. Wenn man sich über Freiheiten definiert, dann ist es ja ganz klar, wenn Sie lauter Freiheiten ansetzen oder sich auf lauter Freiheiten berufen, dann haben Sie nichts, was diese Freiheit irgendwie eingrenzt.
Wobei man immer fragen müsste, Freiheit für wen?
Ja, natürlich. Also ich glaube schon, dass unsere Gesellschaft zunächst so funktioniert, dass man erst einmal Freiheit möglichst nicht einschränken will, ja. Und natürlich gibt es sukzessive dann doch Einschränkungen, wie es ja gar nicht anders möglich ist. Aber sozusagen in unserem Kopf sehen wir uns erstmal als eine sehr freiheitliche Gesellschaft. Wir sind es ja historisch und sozusagen global gesehen natürlich auch. Das muss man einfach anerkennen. So, und wenn man nun die Freiheit setzt als Selbstbestimmungspunkt, dann ist ja die Freiheit erstmal grenzenlos, nicht wahr? Also dann fällt es schwer, sich sozusagen darüber zu definieren. Die andere Definition, die wir haben, ist natürlich, oder was überhaupt diese Freiheit ermöglicht, ist der Wohlstand. Der Wohlstand ist aber, zumal wenn wir so ein bisschen über den Tellerrand schauen, auf jeden Fall gefährdet. Er ist gefährdet im Inland und er ist natürlich gefährdet, wenn wir uns anschauen, was im globalen Maßstab passiert, wie es anderen Völkern, Kulturen in anderen Ländern zugeht. Und dadurch entsteht eine Bedrohung. Das heißt, dass die Freiheit ist sowieso schon mal schwierig, eine Identität herzustellen. Und der Wohlstand ist bedroht und daher gibt es das Abgrenzungsbedürfnis, das natürlich sich wendet gegen eine Kultur, jetzt der Islam, der natürlich unter ganz anderen wirtschaftlichen, viel schlimmeren wirtschaftlichen Bedingungen leidet, wo eben gar keine wenig politische Freiheiten herrschen, wenig kulturelle Freiheiten und wo die wirtschaftliche Situation sehr bedrückend ist. Mit anderen Worten, genau das Gespenst, das Angstbild dessen, was wir vielleicht als Bedrohung empfinden, was uns bedroht, das sehen wir in diesem anderen Kulturraum verwirklicht und da wir ja uns in einem intensiven Austausch mit allen diesen Gesellschaften befinden, über das Öl ganz, ganz offensichtlich politisch und dann natürlich auch über Migration und so weiter. Das heißt, wir sind teilweise sogar angewiesen auf diese Leute. Wir brauchen ja junge Menschen, die bei uns arbeiten, unsere Gesellschaft überaltert. All diese Komplexe fördern natürlich ein problematisches Verhältnis zum Islam und das Abgrenzungsbedürfnis, das Sie genannt haben, also die Ich-Schwäche.
Ich würde jetzt aber gerne den Spieß umdrehen. Die militanten Islamisten, die es ja nun wirklich auch gibt, die auch sehr aggressiv, teilweise auch mit Mitteln der Gewalt den Westen, die westliche Freiheit, das westliche Lebensmodell, das der Ungläubigen bekämpfen, die müssen ja dann eine noch ausgeprägtere Ich-Schwäche haben. Oder anders gefragt, hat so mancher militante Islamist und so mancher Imam Angst davor, dass seine eigenen Leute irgendwann erkennen, der Imam steht ohne Kleider da?
Ja, natürlich. Ganz, ganz richtig. Also die Ich-Schwäche sozusagen des Islams ist natürlich noch größer. Ja, sie ist noch größer, weil der Islam natürlich politisch, wirtschaftlich, kulturell in einer Unterlegenheitsposition ist. Das ist ganz offensichtlich. Kulturell, sagen wir es mal so, es gab jetzt um Weihnachten ging ein bisschen durch die Medien, da hat ein Fernsehprediger in der islamischen Welt hat gesagt, die Muslime sollen bitte mal nicht so viel Weihnachten feiern, er ist gegen das Aufstellen von Weihnachtsbäumen in der islamischen Welt und so weiter, das sei ja nicht mit dem Islam zu vereinbaren und damit soll man doch aufhören. So. Das ist ein sehr interessantes Phänomen. Stellen Sie sich vor, wir haben Angst davor, vom Islam unterwandert zu werden. Tatsächlich ist es aber so, dass der Islam natürlich schon längst vom Westen unterwandert worden ist. Ja, das heißt, die Muslime stellen Weihnachtsbäume auf. Ja, und wenn wir Angst haben, vom Islam unterwandert zu werden, dann heißt das im Grunde, dass wir von einem Islam unterwandert werden, den wir eventuell schon längst unterwandert haben. Ja, denn der Islam ist tatsächlich, kann sich gegen diese ganze kulturelle, politische, wirtschaftliche Macht aus dem Westen ja gar nicht wehren. Also die ganze Technik, Populärkultur und so weiter.
Und damit auch das Hinterfragen moralischer Werte. Ist das der Grund dafür, warum beispielsweise die Anwesenheit sogenannter ungläubiger Truppen, Militärs in Saudi-Arabien im Land von Mekka eine solche Provokation ist?
Also es ist einfach die Doppelmoral, die herrscht vor allen Dingen von den Politikern in der islamischen Welt selbst, die einerseits natürlich versuchen, ihre Bevölkerung nach dem Maul zu reden und sich versuchen, gegenüber dem Westen abzugrenzen, in Wahrheit aber natürlich militärisch, wirtschaftlich und politisch vom Westen abhängen. Die islamische Welt kann nicht autonom handeln, weil sie entweder wirtschaftlich zu schwach ist, wie sagen wir mal Ägypten oder der Irak oder zahlreiche andere arabische Länder, oder sie ist vielleicht wirtschaftlich stark wie Saudi-Arabien, aber sie ist politisch sehr, sehr schwach, da die saudische Regierung überhaupt nicht demokratisch legitimiert ist. Das heißt, auch diese Regierung muss sich im Grunde die amerikanischen Truppen im Land halten, um überhaupt nicht Gefahr zu laufen, von revolutionären Bewegungen gestürzt zu werden.
Nun gibt es ja zwei Denkschulen im Umgang mit der islamischen Welt momentan. Die eine sagt, Leute, nun versteckt mal nicht unsere Menschenrechte. Das sind universelle Menschenrechte. Die muss man auch nach außen klar, deutlich, international auch lautstark vertreten und auch wirtschaftliche Macht nutzen, um Druck aufzubauen, um diese Menschenrechte durchzusetzen, beispielsweise durch eine Sanktionspolitik gegenüber dem Iran. Die andere Position, ich habe mal ein Interview mit Egon Barth gerade zu dem Thema gemacht, sagt, Leute, wir müssen da ein Stück weit zurückdenken, wie nämlich durch die Ostpolitik zunächst die Fronten aufgeweicht, ein Netz gegenseitiger Abhängigkeiten geschaffen wurde und darauf erst Verständigung und der Abbau der Mauer möglich war. Welcher Denkschule neigen Sie zu?
Das ist ein sehr komplexes Thema. Sie müssen einerseits sehen, also ich finde es natürlich richtig, auf die Menschenrechtssituation hinzuweisen. Das Problem ist, dass wir inkonsequent sind dabei einerseits. Also wenn wir das konsequent machen würden, dann müssten wir eben auch das saudi-arabische Regime mit einem Boykott belegen oder das ägyptische. Das trauen wir uns nicht, weil diese Länder zumindest außenpolitisch unsere Freunde sind und wir mit denen sehr gute Geschäfte machen. Die Menschenrechtssituation ist aber da nicht besser als meinetwegen in Iran oder in Libyen. Da sind wir inkonsequent und diese Inkonsequenz, die wird natürlich von den Menschen dort unten wahrgenommen. Man versteht, dass der Westen spricht mit doppelter Zunge. Einerseits fordert er Menschenrechte ein und macht den Islam für die Nichteinhaltung der Menschenrechte haftbar. Andererseits unterstützt der Westen undemokratische Regime, solange sie mit dem Westen gute Geschäfte machen, wie in Saudi-Arabien. Also mit anderen Worten, mit der Glaubwürdigkeit des Westens ist es nicht weit her. Deswegen ist es ein bisschen wohlfeil, Menschenrechte einzufordern oder sogar diese Verbindung zu ziehen zwischen Menschenrechten und Islam. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Wenn Sie Menschenrechte in konkreten Ländern einfordern wollen, dann müssen Sie mit diesen konkreten Ländern verhandeln. Dann können Sie nicht den Islam als solchen dafür verantwortlich machen. Wie der Islam als solcher zu Menschenrechten steht, das können wir gar nicht wissen, weil der Islam zwar sozusagen von einigen Staaten in der Verfassung festgeschrieben ist, aber die Menschenrechtssituation, die konkrete politische, demokratische oder undemokratische Situation hat erstmal gar nichts mit dem Islam zu tun, sondern ist begründet mit undemokratischen Zuständen. Ja, wenn wir diese Zustände beseitigen, können wir uns überhaupt anschauen, was der Islam dann mit Menschenrechten macht oder nicht.